Vielen Dank, Frau Beckendorf, für dieses Wort. Ich würde Sie bitten, gleich auf dem Podium zu bleiben. Für den nächsten Programmpunkt bitte ich des Weiteren auf die Bühne Herr Pehlmann, Shabbat Rafael, Frau Parisa, Bissell, Meta. Das sind alle da. Vielen Dank. Erstmal rechts und links und dazwischen haben Sie Mikrofone für Stellungnahmen. Wenn Sie sich diese Mikrofone ruhig in die Hand. Und meine Bitte zum Einstieg, dass Sie sich mal kurz für eine Minute vorstellen.
Dann beginne ich damit mal sehr gerne. Constanze Beckel. Ich bin seit, sagte ich ja eben schon, seit gut 3 Jahren, das sind jetzt schon fast 3,5 Jahre, bei der Landeshauptstadt als Sozial- und Sportdezernentin, verantworte den Bereich Soziales, in dem es um soziale Leistungen geht, in dem es aber auch um die Themen Migration und Integration geht, in dem es um Themen geht wie Demokratiestärkung, in dem es darum geht, um die Themen Offensive gegen Antisemitismus. Es geht um die großen Themen Teilhabe, Integration, Migration, Inklusion. Denn zu meinem Dezernat gehört auch die Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Es gehört dazu die Aufgabe Sucht und Suchtprävention. Seniorinnen und Senioren bilden einen eigenen Fachbereich und der Sport. Mancher mag sich fragen, was hat der Sport damit zu tun? Ich sage Ihnen, Sport ist ein absolutes Querschnittsthema. Wir werden dazu bestimmt auch noch kommen, wenn es um Integration geht. Und seit gut einem Jahr verantworte ich auch noch das Thema, das Kulturdezernat, mit dem im Moment auch sehr in der Öffentlichkeit ja präsenten Thema Kulturhauptstadt und Kulturentwicklungsplan.
Schönen guten Morgen, mein Name ist Pehlmann Jaber Hariri. Ich freue mich, dass ich heute hier bin und dass wir dann zusammen diskutieren. Ich bin Mitarbeiter von Carva e.V., interkultureller Verein Carva. Danach haben wir unsere Workshops dann bei Carva im Carva-Gebäude. Ich bin im Vorstand von MISO-Netzwerk in Hannover und bin im Geschäftsführer im Vorstand von Bundesverband MEMO. Mittlerweile seit über 30 Jahren in verschiedenen interkulturellen Projekten aktiv.
Vielen Dank.
Guten Morgen. Mein Name ist Parisa Hussein Neshat. Ich bin Vorstand von ITKA e.V. Ich bin Theatermacherin und ich bin eben auch Diplom-Kulturwissenschaftlerin. Ich bin hier als Vorstand von ITKA e.V., Internationaler Kultureller Jugendaustausch. Dieser Verein ich bin 2015 dazugekommen. Davor hat er vor allem Projekte gemacht, wo es um Austausch ging, also EU-Austausch, also internationale Studenten, die sich getroffen haben und gemeinsam hier Projekte gemacht haben. Als ich dann dazu kam, haben wir noch dazu entwickelt den Kulturbereich, wo dann Projekte stattgefunden haben. Da haben wir zusammen das Get Together Jugendtheater gegründet, das eben auch über den GFZ als Förderung, also wir sind teilweise auch ein Produkt dessen. Wir haben die Patenvermittlung, wo wir junge und begleitete Geflüchtete in Paten vermitteln. Da haben wir im Moment ungefähr 150 Patenkinder und auch fast genauso viele Familien, wo wir in Kontakt sind. Und dann sind wir nochmal in die Sparte reingegangen, Begegnung, wo wir einfach schauen, wie wir Räume schaffen können, wo junge Menschen, die neu dazugekommen sind, hier auch Kontakt finden in die Mehrheitsgesellschaft jenseits der Familien. Ansonsten kann ich sagen, Diplom-Kulturwissenschaftlerin, das ist ein Studiengang gewesen, Theater, Medien, Kunst und Film. Also nochmal anders als Ethnologie oder Sozialwissenschaften und Kulturpolitik. Und bevor ich zu ITKA gekommen bin, hatte ich ein Kleinstadt-Kurs gegründet. Da ging es darum, Kulturprojekte zu machen für junge Menschen, mit Migrationshintergrund wohne, weil ich selber einfach im Laufe meines Lebens mich sehr für Kultur, also einfach Kunst und Kultur interessiert habe und die Erfahrung gemacht habe, in solchen Projekten immer die Einzige mit Migrationshintergrund zu sein. Das ist so dem Hintergrund nochmal.
Danke. Vielen Dank.
Ja, hallo. Mein Name ist Sam Aydara. Ich bin Gründer und erster Vorsitzender vom Verein Linden Legends. Das ist eine Künstlerplattform. Wir sind auch ein Künstlerkollektiv. Und ziemlich viele Leute, die zusammengekommen sind und zusammen jammen jeden ersten Freitag im Monat. Und ja, wir sind eine ziemlich bunte Truppe auch. Auch mittlerweile ein Haus hier in der Nischlagstraße 1A, unser Vereinsheim. Wir existieren also mittlerweile schon seit 7 Jahren, machen wir diese Session. Seit 2014 haben wir einen Verein dazu gegründet und setzen uns für verschiedene Dinge ein, wie zum Beispiel also auch Projekte machen wir mit Kindern, Jugendlichen oder auch mit Geflüchteten und verschiedenen Menschen jeglicher Herkunft. Bei uns ist alles genrefrei und genau. Und wir laden halt auch immer wieder Leute ein und connecten die ganze Szene hier in Hannover. Und wollen halt auch gerne weiter das in Zukunft mitteilen, dass wir mehrere Leute zusammen ins Boot holen und mehr Diversität und Teilhabe auch für die ganzen Leute schaffen, die halt dann auch mit Migrationshintergrund in der ganzen Geschichte aktiv sind. Und ja, wir wollen das weiter vorantreiben. Und,
Vielen Dank. Damit das Publikum heute nicht in die Zuschauerrolle so verdammt wird, wir wollen das Ganze so gestalten, dass in der zweiten Hälfte das Publikum auch direkt mit angeboten wird. Also haben Sie bitte keine Sorge, wir werden die Gelegenheit haben, dort zu Wort zu kommen. Wir wünschen uns das ausdrücklich. Meine erste Frage, Frau Dickendorf, Sie sagten gerade in Ihrer Begrüßung, dass Sie einige Sachen aus dem Lieb als erfüllt sehen, einige nicht. Wo haben Sie, würde ich sagen, Grund zur Freude, wo haben Sie noch Wünsche offen, wo Sie sagen würden, oh, hier hätte ich noch mehr gesehen.
Einige Beispiele, wenige Beispiele habe ich ja schon genannt. Und ich will mal ganz grundsätzlich zum lokalen Integrationsplan etwas sagen. Er ist schon sehr, also er ist ja in Handlungsfelder aufgeteilt und wenn man sich ihn anschaut, dann geht er, was die Maßnahmen angeht, sehr, sehr, sehr ins Detail und ist vielleicht auch sehr, sehr kleinteilig. Deshalb ist es auch sehr, sehr schwierig, jetzt ganz konkret zu benennen, wo bin ich zufrieden und wo denke ich mir, dass da noch mehr hätte kommen können. Was mich nicht zufrieden stellt, und das ist durchaus eine Nabelschau, und darüber haben wir auch schon in großen Runden gesprochen, ist, dass wir während dieser 10 Jahre tatsächlich zu wenig drauf geschaut haben, wo stehen wir eigentlich und was haben wir umgesetzt. Eigentlich war auch das eine Verpflichtung, die wir eingegangen sind im lokalen Integrationsplan. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, es sollte alle 2 Jahre so eine Übersicht erstellt werden. Und das ist in den 10 Jahren, wie das häufig so ist, wenn ein Prozess so lange läuft, oder wenn der Prozess so lange läuft, ist vielleicht falsch, aber wenn man so ein etwas Grundlegendes erarbeitet hat und dann erstmal froh ist, dass man es hat, und dann setzt man einige große Bausteine um, wie zum Beispiel den Gesellschaftsfonds Zusammenarbeit. Und da muss man ja wirklich mal sagen, das ist ja ein herausragendes Beispiel auch für eine unglaubliche Kontinuität und für auch etwas ganz, ganz Gelungenes aus dem lokalen Integrationsplan. Genauso wie die Integrationsbeiräte, die ihre Arbeit in den Stadtbezirken tun. Oder auch der Integrationsfonds, aus dem heraus ja auch immer wieder gefördert wird und der immer heillos überzeichnet ist. Frau Dr. Döring hatte das vorhin schon gesagt, bevor es überhaupt losgeht, haben wir schon viel, viel mehr Anträge, als überhaupt daraus bewilligt werden können. Aber es wäre eben gut gewesen und dann wären wir auch kontinuierlicher, glaube ich, daran gewesen, mit dem lokalen Integrationsplan weiterzuarbeiten und vielleicht wären wir denn gar nicht an so eine grundlegende Situation gekommen, wie wir es jetzt sind nach den 11 Jahren, weil wir es einfach kontinuierlicher fortgeschrieben und weiterentwickelt hätten und auch hätten mit einfließen lassen können, wie sich die Situation in unserer Stadt, was Einwanderung und Zuwanderung angeht, ja auch tatsächlich nochmal sehr deutlich, nicht zuletzt durch den Flüchtlingszustrom vor 3, 4 Jahren verändert hat. Und das ist eigentlich das, was ich am am wenigsten gut finde, um es mal so vorsichtig auszudrücken.
Okay. Vielen Dank. Gleich die Nachfrage an Pere Javier-Habiri. Was sehen Sie als Baustelle an und was ist aus Ihrer Sicht gelungen? Sie sind schon eine Zeit lang hier in Hannover. Wahrscheinlich haben Sie schon bei der Erstellung von vom LIP mit dabei, weiß ich jetzt nicht. Aber was ist aus Ihrer Sicht gelungen?
Also LIP war in seiner Zeit ein riesiger Schritt nach vorne, weil wir zum ersten Mal Integrationskonzept als ein gesamtgesellschaftliches Konzept betrachtet wurde in allen Lebensbereichen. Aber heute wollen wir dann eher die Kritikpunkte nennen, damit wir dann bei dem neuen Plan dann auch die Weiterentwicklung von LIP vorantreiben. Deshalb möchte ich ein paar Punkte nennen. Okay, einmal finde ich den Begriff Integration nicht mehr zeitgemäß. Integration, wie wir es drehen und wenden, bedeutet die Eingliederung von Menschen, bestimmten Gruppen in die vorgefassten und in die vordefinierten Strukturen. Es geht aber auch darum, diese Strukturen und Rahmenbedingungen kritisch zu betrachten. Zweitens, LIP war hauptsächlich ein Konzept für die Verwaltung. Das heißt, dass die Verwaltung sollte den Integrationsprozess mit Hilfe von anderen zivilgesellschaftlichen Strukturen vorantreiben. Aber das war eher die Aufgabe von Verwaltung. Die Frage ist, wie wir dann bei dem neuen Plan einen gesamtstadtgesellschaftlichen Plan machen könnten. Ob es möglich ist und mit welchen Mechanismen. Drittens, die Weiterentwicklung von LIP war sehr personenbezogen. Es war sehr abhängig von der Person Stefan Weil, des ehemaligen Bürgermeisters. Als er dann nicht mehr im Amt war und Ministerpräsident war, hat LIP keine Weiterentwicklung erlebt. Wir sollten uns Gedanken machen, wie wir Mechanismen und Strukturen bei dem neuen Plan entwickeln, damit dieser Plan nicht personenabhängig ist, sondern damit es so läuft. Auch mit Hilfe von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Vierter Punkt, Finanzierung von LIP war nicht gesichert. Wenn wir den Controlling-Bericht von 2012 lesen, da sehen wir, einige LIP-Vorhaben sind aus finanziellen Gründen gescheitert. Das heißt, bei dem neuen Plan sollten wir auch darauf achten, dass die Finanzierung von vornherein gesichert ist. Und letzter Punkt, Controlling. In LIP war, wie Frau Pechetow gesagt hat, war es geplant, alle zwei Jahre sollte ein Controlling-Bericht veröffentlicht werden. Der letzte Bericht ist von 2012. Das heißt, Konsequenzen sind für uns erstens, wie können wir sichern, dass das Controlling tatsächlich stattfindet, durch welche Strukturen, welche Mechanismen, und zweitens, das Controlling an sich sollte geöffnet werden. Das sollte nicht nur für die Sache der Verwaltung, Stadtverwaltung sein, sondern auch sollen zivilgesellschaftliche Strukturen, insbesondere Migrantenorganisationen, in diesem Controlling-Prozess in irgendeiner Form beteiligt. Das sind erstmal ein paar.
Herzlichen Dank. Bevor ich an die weitere Podiumsteilnahme so antrete, möchte ich trotzdem nochmal nachhaken. Frau Beckedorf, dass diese Weiterentwicklung irgendwann hängen geblieben ist, aus Ihrer Sicht, hier ist Frage nach, aus Ihrer Sicht, lag nur an der Person oder gab es andere Gründe dafür, die wir nicht verstehen können? Das kann auch sein. Das möchte ich auch nicht einfach bewerten. Frage nach, nur Fragen offen.
Ich fand das erstmal ganz spannend zu hören, wie sehr tatsächlich dieser große Aufschlag, dieses Bekenntnis der Landeshauptstadt, das da gegeben wurde, als der Prozess zur Erarbeitung des LIP gestartet ist, dass das so sehr mit Stefan Weil in Verbindung gebracht wird. Sie haben dabei alle geklatscht, als Herr Wimmen das gesagt hat. Also gehe ich mal davon aus, dass Sie das tatsächlich alle so sehen, genauso wie Sie auch es mit Beifall bekundet haben, als Sie dann eben noch angefügt haben, seitdem er weg ist, war das nicht mehr so ein herausragendes Thema. Ich kann Ihnen das nicht sagen, warum das so passiert ist. Das war ja auch ein Stück weit, bevor ich das Dezernat auch mit dem Zuschnitt übernommen habe. Dass sich etwas geändert hat in der Verwaltung, was dieses Thema angeht, das glaube ich schon auch. Das habe ich dann, als ich 2016 begann, schon deshalb mitbekommen, als mir erzählt wurde, dass es bei uns auch, und diejenigen, die von Ihnen das eng begleiten, seitdem die wissen das auch, dass es bei uns intern, das wird jetzt ein bisschen verwaltungsmäßig, aber dennoch, eine organisatorische Veränderung auch gab, nämlich dass das ganze Thema Integration und Migration aus dem sogenannten Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters damals herausgelöst worden ist. Stefan Schostock hat sich vielleicht auch etwas andere Schwerpunkte gesetzt, also jedenfalls in Bezug auf das, was in seinem Geschäftsbereich angesiedelt sein sollte, was aber nicht bedeutet, dass es nicht gesamtstädtisch und was die Verwaltung und auch vor allen Dingen die Politik angeht, weniger Bedeutung hatte, aber es ist organisatorisch verändert worden. Und wenn ich umorganisiere, auch wenn das sehr bürokratisch und verwaltungsmäßig klingt, dann hat das auch erstmal Auswirkungen auf Themen. Denn wenn ich umorganisiere, dann muss die neue Organisationsform sich auch erstmal wieder etablieren, die muss sich finden das muss ich so zurechtruckeln, wie das neu organisatorisch dann aufgestellt ist, bis hin dazu, dass dann eben auch der zuständige Dezernent oder die Dezernentin wechselten. Und es gab erhebliche personelle Wechsel und vielleicht hat das all das auch damit zu tun. Aber ich kann Ihnen versichern, als ich 2016 im Frühjahr begann, war das sehr, sehr schnell Thema, dass nicht nur aus den Migranten-Selbstorganisationen schon in den ersten Gesprächen und in den ersten Kennenlerntreffen formuliert wurde, sondern auch also aus ganz vielen Bereichen und auch aus meinem eigenen Bereich und auch vor allen Dingen aus der Ratspolitik heraus formuliert wurde. Also Frau Beckedorf, richten Sie Ihren Blick auf den lokalen Integrationsplan, der ist in die Jahre gekommen, der bedarf dringend der Weiterschreibung, der Fortschreibung. Also und im vergangenen Jahr, im vergangenen Mai, haben wir mit einem internationalen Ausschuss, der zentral zuständig ist dafür, haben wir eine Klausurtagung gemacht mit den RatspolitikerInnen und das Thema war der lokale Integrationsplan. Und ich erzähle erstens keine Geheimnisse und außerdem erzähle ich nichts Falsches, wenn ich sage, dass es da einen sehr, sehr übergreifenden Konsens dazu gab, dass wir jetzt endlich anfangen und dass keine Lippenbekenntnisse mehr bleiben, sondern dass wir endlich anfangen, ganz konkret mit der Überarbeitung des lokalen Integrationsplans zu starten. Und ich finde, das sind sehr, sehr viele Punkte, Bausteine, die deutlich zeigen, dass es immer noch und sehr, sehr groß wirklich das Bekenntnis zu dem Thema, über das Wort müssen wir dann nachher nochmal diskutieren vielleicht, ich bleibe jetzt einfach mal bei Integration, ohne dass ich das Verständnis habe, wie Sie es definiert haben, dass es ein großes Bekenntnis dazu gibt, zum lokalen Integrationsplan, zum Thema Integration, Integrationskonzept und das auch immer in Verbindung mit einem ganz offenen und großen Beteiligungsformat und nicht etwas, was wir so in unserem Expertinnenkreis, die wir ja alle sind, bearbeiten sollen und wollen, sondern wirklich mit der Zivilgesellschaft, mit der Stadtgesellschaft zusammen.
Vielen Dank. Also die Nachfrage hat sich doch immer uns gedacht. Wir haben jetzt auch andere Blickwinkel gewonnen, die wir sonst nicht gewusst hätten. Also das möchte ich als Moderator nicht bewerten. Passiert, notiert. Wir sind heute auf einem Kongress mit dem Titel Zukunftskongress. Das heißt, wir sollten noch gucken im Laufe der Diskussion, was sich daraus ergibt für die Zukunft. Nur so kommen wir dann auch wirklich voran. Und das ist erstmal von mir. Vielen Dank, dass Sie das nochmal so detailliert erläutert haben. Frau Pariser, Hüseyin-Ejaz, haben Sie, seitdem es LIB gibt, spürbare Veränderungen hier gesellschaftlicher Art gespürt? Entweder aus Ihrem Tätigkeitsgebiet oder außerhalb. Ich möchte die Diskussion nicht auf einem Gebiet anenden. Es ist Ihnen frei, auf welchem Gebiet.
Also auf jeden Fall, denke ich, hat sich schon vieles getan. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, wir sind aus dem Integrationsfonds, wir sind vom Gesellschaftsfonds, das sind ja noch zwei unterschiedliche Fonds, gefördert, unterstützt worden. Dadurch konnten Sachen entstehen, die sonst, also auch Projekte, die es sonst nicht gegeben hätten, hätte. Diese Projekte haben wiederum dazu geführt, dass es neue Projekte gab, eben mit anderen Förderern. Die haben zu Bekanntheit geführt. Wir haben dadurch mehr Personen erreicht. Es hat für uns natürlich etwas verändert, aber ich möchte auch nochmal sagen, ich glaube, der Grund, warum wir jetzt hier sitzen, aus dem Bereich Kultur, sind wir nämlich beide, liegt daran, dass das ein ganz besonders, also alle anderen, die hier in diesem Raum, viele der anderen, die hier im Raum sind, alte Hasen und sind schon sehr, sehr lange dabei und machen auch ganz viel und gehören eigentlich genauso hier auf diese Bühne. Wir sind ja eigentlich die Newcomer und wir haben eigentlich den Lift damals nicht mitgestaltet. Und dennoch finde ich es wichtig, dass wir hier sitzen, weil wir stehen eben für diesen Bereich Kultur. Und der Bereich Kultur ist ein ganz wichtiger, weil darüber eben Demokratie entsteht und Partizipation. Denn die Kunst ist frei und nirgendwo als in diesen künstlerischen Ausdrucksformen ist mehr Platz, um in Begegnung zu gehen und auch das Thema Integration abzuholen auf einer Ebene, auf einer Augenhöhe. Weil es eben da nicht darum geht zu sagen, man ist ja in der Zwickmühle, genauso wie als Frau, würde ich sagen. Man möchte nicht in diese Schublade reinkommen. Man ist eine Frau und muss dadurch irgendwie sich beweisen. Und auf der anderen Seite bringt das Frausein, genauso wie ein Migrationshintergrund, andere biografische Strukturen mit, die das beeinflussen. Und deshalb in der Kunst und Kultur kann man sozusagen damit einhergehen, dass diese biografischen Erfahrungen über Themen, aber eben auch über Einflüsse, das Plus, das man mitbringt, konstruktiv umgesetzt werden. Dann würde ich jetzt einfach auch nochmal zu dem Thema kommen, tatsächlich auch der, also Veränderungen haben wir erlebt, aber ich kann gerne nochmal sagen, wo man was tun kann. Ich bin ja immer ein Fan der 5 Ps. Ja, P für Personal, für Projekte, für Publikum, für Programm, und für Partner. Ja, und ich finde, in dem Bereich Projekte und Patte für Geld haben wir schon was getan durch den WIP. Aber wo wir noch was machen müssen, ist in dem Bereich Publikum, also Audience Developing, in dem Bereich Partner und in dem Bereich Programm. Da können wir, finde ich, auf jeden Fall noch wachsen. Und ich möchte jetzt aber noch einmal dazu sagen, man muss sich, ich habe den WIP angeschaut, ich glaube, es liegt auch ein Teil daran, dass man sich damit auseinandersetzen muss mit den verschiedenen Geschichten und dafür sind ganz wichtig Menschen, die solche Geschichten mitgetragen und erlebt haben. Meine Erfahrung jetzt an der Basis, wenn ich Projekte gemacht habe, war auch immer der Anspruch, zu gehen und Jugendliche zu begeistern, aber auch Künstler zu begeistern und Förderer zu begeistern. Und wenn man da sagt, man möchte Partner mit Migrationshintergrund mit dabei waren, war erstens dieser Begriff Integration immer ein Stolperstein. Also das ist einfach nicht besonders sexy, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, wollt ihr was machen, damit die Integration vorankommt? Ja. Das hat immer auch so einen kleinen Vorwurf mit drin, dass es eben nicht da ist, dass es fehlt. Und wenn man eben aber sagt, wollen wir was verändern, der Begriff Veränderung oder der Begriff Sit-in oder der Begriff, ne, also wir müssen mal Internationalität, deshalb internationaler Jugendaustausch, das hat wirklich junge Menschen und auch Künstler viel eher angesprochen, als wenn ich mit, weil Integration hat immer ein bisschen was von, du bist da unten und ich muss dich fördern. Das ist jetzt einfach eine sehr persönliche Haltung und Erfahrung, die ich mit reinbringe. Da kann man sich ja gern drüber streiten. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und das muss ich jetzt nochmal sagen, auch wenn ich schon seit die Zeit in Anspruch genommen habe, Kultur ist Luxus. Hat viel mit Demokratie zu tun, ist aber Luxus. Bei Kultur beschäftigt man sich auf künstlerische Art und Weise kreativ mit Gesellschaft, Zeitgeschehen. Und das sind Sachen, die wir brauchen für Demokratie. Aber das können sich in meinem Bekanntenkreis, können sich das eigentlich, auch da, wo ich studiert habe, das waren viele Kinder aus einem gut situierten Elternhaus. Und viele Menschen, also gerade die zweite Generation, wir haben viele Projekte mit Menschen, die neu eingewandert sind und wir haben viele Projekte mit den alten Hasen. Aber gerade die Kinder, die geboren wurden hier aus einem Elternhaus, das sich darauf verlässt zum Teil, dass die Kinder sie integrieren werden, da wird gesagt, schau, dass du unseren sozialen Status ranholst, mach einen Beruf, wo du sicheres Geld hast. Und das ist nicht Kunst und Kultur. Und da müssen wir ran, dazu fördern, damit es da Partner gibt. Danke.
Vielen Dank für Ihren vielseitigen Beitrag zum Themenkomplex Demokratie. Kommen wir später noch daher, wenn Sie in diesem Zusammenhang andere Sachen loswerden möchten, heben Sie das noch wertvollerweise auf. Dass zwei Menschen aus dem Kulturleben hier auf dem Sofa hier sitzen, das ist natürlich kein Zufall. Denn in LIP, in LIP stehen unter Stadtleben, Wohnen und Stadtentwicklung, Kultur, Religion, Sport. Das finde ich schön, dass wir zwei Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Richtungen hier auf dem Sofa haben. So werden wir auch wahrscheinlich unterschiedliche Blickwinkel hören. Herr Eider, Ihrer Meinung nach, seitdem Sie jetzt für Hannover Legends, für Legends was machen, haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre eigenen kulturelle Ansätze, im eigenen kulturellen Input viel einfacher rüberbringen und kommunizieren können?
Ja, auf jeden Fall schon. Also es ist halt, es gibt die Möglichkeit, sich halt frei entfalten zu können halt, und auch Gemeinsamkeiten zwischen den Leuten zu entdecken halt, auch wenn man viele verschiedene Ansätze hat oder verschiedene Kulturen. Man trifft halt aufeinander und man merkt halt, ja, wir sind halt natürlich alles Menschen und auch gerade Kunst und Musik, das sind eigene Sprachen auch, die unabhängig von der Standardsprache einfach existieren, ist mehr emotional, man kann sich austauschen und das lockert das Ganze auf jeden Fall. Also im Lippen, natürlich, da gibt es viele Begriffe, die vorbelastet sind und sehr stark irgendwie negativ belastet sind oder je nachdem, aber letzten Endes sind es Begriffe und sie zu leben ist nochmal was anderes und das auch selber zu fühlen oder zu spüren am eigenen Körper, wenn man mit einem Migrationshintergrund aufwächst oder mit ganz vielen Leuten sich bewegt, die verschiedene Hintergründe haben. Und ja, bei uns ist es halt so, dass diese Plattform einfach eine Lockerung geschaffen hat und sehr viel auch Platz geboten hat für ganz viele Menschen, die aus ganz vielen verschiedenen Kreisen kommen. Und wir haben gemerkt, dass gerade Kunst und Musik und solche Dinge, die bieten genug Space, um halt auch sozial die Menschen zu integrieren oder zu fördern, diese ganzen Lösungsansätze ein bisschen weiter auszubauen, weil es immer erstmal darum geht, anzukommen. Erstmal so das Ding der Willkommenskultur zum Beispiel, dass man das einfach ein bisschen weiter vorantreibt, weil da ist auch, finde ich, ein Haken, unabhängig noch von der Politik an sich so, sondern es geht auch um die Menschen, wie sie selber wirken und wie sie das selber sehen. Zum Beispiel, also jetzt hier, für uns ist es so, wenn wir Veranstaltungen machen, dann kommt total buntes Publikum, generationsübergreifend von jung bis alt, und ist alles komplett da und alle verstehen sich, wir haben niemals Stress, wir haben niemals Stimmeleien, bei uns wird niemals geklaut in den 7 Jahren. Und man lernt sich kennen und alle vernetzen sich und mit der Zeit, wie gesagt, lockert sich das und ich finde, das ist ein guter Ansatz einfach. Also auch für die Stadt oder für weitere Projekte, das über so eine Schiene fahren zu lassen, einfach für die Willkommenskultur.
Eine Nachfrage zwischen, Sie sagten gerade generationsübergreifend. Ist das Publikum auch herkunftsübergreifend?
Definitiv. Total, ja. Okay. Also, ich finde, wir haben mit das bunteste Publikum hier auch. Okay. In Hannover tatsächlich.
Ja. Also, dann ist wenigstens ein Teil von den Zielen von Assemblée im Zusammenhang mit Kultur schon erreicht, wo es heißt, Respekt vor kultureller Vielfalt fördern oder eigene Potenziale entwickeln. Ich komme gleich nochmal mit einer Nachfrage auf Sie zurück. Pelin Kellerheim, wie hast du dich gemeldet?
Also ich wollte die Frage, was hat sich seit der Veröffentlichung von LIP in Hannover geändert, aus einer anderen Ecke sehen, also nicht aus kultureller Ecke, sondern aus politischer Ecke. Und zwar wollte ich 3 Veränderungen kurz erwähnen. Erstens, der Aufstieg des Rechtspopulismus und Alltagsrassismus in Hannover. Also nicht nur durch Aufstieg von AfD, wir beobachten, wie welche politische Kultur diese Auftreten von AfD mit sich gebracht hat, in der Stadt Hannover, in den städtischen Gremien, aber das hat nicht nur damit zu tun, sondern auch mit Alltagsrassismus, mit rassistisch verbundenen, rassistisch motivierten Überfällen und Diskriminierungsfällen. Zweitens, dass wir beobachten, dass eine politisch motivierte Flüchtlingsdebatte geführt wird. Ich nenne es bewusst politisch motivierte, weil als die Anzahl der Geflüchteten drastisch gesunken hat, haben wir immer noch beobachtet, dass wir dann immer noch diese politische Debatte über Geflüchtete und wie viel sie sind und so weiter erlebt haben. Also Geflüchtete sollen als Sündenbock sozusagen bezeichnet werden. Ich meine nicht durch alle Parteien, sondern es gibt eine Strömung auch in Hannover, die dann diese Debatte so vorantreibt. Und drittens, auf der anderen Seite sehen wir einen Aufstieg von Selbstinitiativen, von Migrantenorganisationen, von Geflüchteteninitiativen, von Kulturinitiativen, und das ist sehr zu begrüßen. Und ein gutes Beispiel ist das Misom-Netzwerk, also 2010, also zwei Jahre nach der Veröffentlichung von GIP, ist dieses Netzwerk gegründet worden mit 24 Vereinen, jetzt sind es 42 Vereine, das ist ein Zahlendreher, aber sagt ja, wie stark sich das Netzwerk weiterentwickelt hat. Also solche Veränderungen konnten logischerweise in DIP kein Widerspiegelung finden, weil es ja nach der Veröffentlichung von DIP die stattgefunden haben oder die stattfinden. Aber für den neuen Plan sollten wir auch insbesondere Geflüchtete noch berücksichtigen. Damals im DIP waren es nur eine kleine Gruppe unter Soziales. Ne? Da sind sehr viele Gruppen, eine Gruppe ist Geflüchtete und da sind sie jetzt ein viel größeres Gewicht in der Politik, in der Integrationspolitik.
Vielen Dank. Wieder diesen Begriff benutzt. Vielen Dank. An dieser Stelle, nachdem ich das Wort an Frau Beckendorf und an Sie gegeben habe, würde ich gerne die Debatte auf das Publikum eröffnen. Vor allem im Hinblick auf die Frage, wo sehen Sie auch neue Handlungsfelder, die in eine Weiterentwicklung von DIP aufgenommen werden sollten, können, dürften, müssen. Das entscheidet sich. Frau Beckendorf, Sie haben das Wort.
Ich möchte das nochmal aufgreifen, was Herr Pellmann eben gesagt hat. Sie haben ja so die aktuelle politische Entwicklung auch in Hannover ein wenig skizziert. Ich bin ja nach wie vor der ganz festen Überzeugung und Auffassung und finde, das wird auch ständig bestätigt, dass wir immer noch, vor allen Dingen, wenn wir uns so in der ganzen Bundesrepublik mal umschauen, eine Stadt sind, in der wir sehr, sehr tolerant, sehr friedlich miteinander zusammenleben. Wir nennen immer zwei Zahlen seit ungefähr anderthalb Jahren. Es leben Menschen aus 180 unterschiedlichen Nationen in Hannover. Und es werden mehr als 70 unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und das bei knapp 540.000 EinwohnerInnen. Also ich finde, das zeigt doch sehr, sehr deutlich, wie vielfältig, wie international unsere Stadt ist. Und ja, es gibt auch in unserer Stadt politische Strömungen, antidemokratische Strömungen, es gibt auch Alltagsrassismus. Aber was man eben immer wieder feststellt, und ich erinnere da auch nur an den jüngsten, ganz fürchterlichen Vorfall, das war nicht in der Landeshauptstadt, aber in einer Umlandkommune, ich meine den antisemitischen Überfall auf das ältere Ehepaar in Hemming. Überlegen Sie bitte, was sich dann in Folge sofort, wenige Tage später, bei uns in der Stadt getan hat. Nämlich, es hat sich ein ganz breites Bündnis unterschiedlicher Organisationen, zivilgesellschaftlicher Organisationen gebildet, die ein deutliches Zeichen dafür gesetzt hat, dass es für Antisemitismus in unserer Stadt einfach keinen Platz gibt. Was sich dann dokumentiert hat durch die große Demonstration, die wir auf dem Kröpke begonnen haben und dann zum Denkmal gegangen sind. Ja. Und das, finde ich, das ist das, was in Hannover immer wieder erkennbar ist, und was auch unsere Stadt unglaublich auszeichnet, dass nämlich die wirklich demokratischen Kräfte, ja, die dann aufsteigen und die dann die viel, viel lautere Stimme haben. Dass das bei uns auch in der Ratspolitik eine echte Herausforderung ist, mit der Zusammensetzung der politischen Gruppierungen und Parteien und der entsprechenden Politik, die dann auch jeweils vertreten wird. Einige Ratsmitglieder sitzen ja auch hier, die können das noch viel besser beschreiben aus ihrer Sicht. Ich nehme das ja aus der Sicht der Verwaltung wahr. Dass das eine ganz große Herausforderung ist, das will ich nicht bestreiten. Aber ich will es nochmal betonen, ich finde, Hannover zeichnet sich eben nach wie vor dadurch aus, dass es immer noch einen großen und sehr, sehr breiten Konsens gibt, dass man sich widerstreitenden Interessen und Auffassungen und antidemokratischen Interessen und Strömungen ganz, ganz deutlich entgegenstellt. Und ich finde, das ist auch, wenn wir zum LIB zurückkommen, eine ganz große und großartige Grundlage dafür, dass es uns hoffentlich erreichen wird, wenn wir den großen, breiten Beteiligungsprozess in der Stadtgesellschaft starten wollen, dass wir das eben nicht entre nous machen unter uns, die wir alle sowieso mit dem Thema befasst sind, sondern dass wir es tatsächlich auch schaffen, einen großen Teil der Bevölkerung auch bei dem Thema mitzunehmen. Und ein letzter Punkt, den ich noch anführen möchte, 2016, als ich begann bei der Landeshauptstadt, da war ja gerade so der ganz große Flüchtlingszustrom. Und wir mussten uns auch innerhalb der Verwaltung vollkommen neu organisieren, um so im ersten Schritt denjenigen, die zu uns kamen in die Stadt und jetzt mit uns leben und bei uns leben, das Wichtigste und das Elementare zu geben, nämlich erstmal beim wahrsten Sinne des Wortes vor allen Dingen Sicherheit und Ruhe, aber auch ein Dach über dem Kopf und das Lebensnotwendige. Und das war eine wirkliche Herausforderung. Wir haben damals 2016 einen sogenannten Flüchtlingsbericht aufgelegt und haben mal zusammengefasst, als wir etwas mehr Ruhe hatten und haben das dokumentiert, was haben wir eigentlich getan seit 2013, 14, als das begann mit dem Flüchtlingszustrom. Und in dem Zusammenhang gab es auch die Diskussion, da bin ich eingestiegen bei der Landeshauptstadt, das sollte ein Integrationskonzept werden zu dem Zeitpunkt. Und relativ schnell bin ich dann im Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen draufgekommen, dass wir gesagt haben, nein, völlig falscher Ansatz. Wir schreiben doch jetzt kein Integrationskonzept für eine Gruppe von Menschen, die in unserer Stadt leben. Das betrachten wir gesamtgesellschaftlich. Und wir schreiben jetzt einfach erstmal auf, was wir Gutes hingekriegt haben. Und im weiteren Prozess der Überlegung, was machen wir jetzt mit dem lokalen Integrationsplan, ist diese Diskussion an manchen Punkten immer noch mal wieder hochgepoppt in manchen Momenten, dass man da gerade nicht integriert und nicht unter dem Begriff Integration und dachte, sondern tatsächlich irgendwie am Anfang diese Situation da war, dass man unterschiedliche Einwanderungsgruppen plötzlich unterschiedlich betrachten wollte. Ich sage Ihnen, das war auch nochmal bei uns im Prozess innerhalb des Hauses, dass erstmal klar war, nein, es gibt einen Prozess der Überarbeitung des LIBs und da wird etwas Einheitliches und Gemeinschaftliches unter dem Thema, ich bleibe jetzt nochmal bei dem Begriff Integration und Zuwanderung und Einwanderungsstadt erarbeitet. Und da stehen wir jetzt glücklicherweise heute, dass wir genau damit auch beginnen können.
Besten Dank und eben zu einer Zukunftsvision gehört eben, dass wir Ideen für morgen entwickeln, natürlich unter Einbeziehung der Erfahrungen aus den letzten Jahren. Ich versuche hier kurz zusammenzufassen, dass es eine neue systemische Organisation gegeben hatte in der Verwaltung. Deswegen war diese regelmäßige Weiterentwicklung nicht mehr bei einer Person geblieben. Es gibt hier Hinweise, ob der Begriff Integration überhaupt noch zeitgemäß ist. Es gibt Hinweise, dass man in Sachen, dass mit Theater Gruppen erreichen kann, die man bisher nicht erreichen konnte, und dass vor allem Seegruppen auch ihre eigenen Schwerpunkte entwickeln können und ein Publikum erreichen, das sowohl herkunfts- als auch generationsübergreifend ist. Nun, wir sind bei dem Zukunftskongress. Wie sehen Sie das als Publikum, als Teilnehmer von dieser Diskussionsrunde? Was sollte passieren, wenn man demnächst den LIB dann weiterentwickelt? Was sollte berücksichtigt werden? Bitte kommen Sie nach vorne hier und dann sagen Sie kurz Ihren Namen Und dann. Also mein Name ist Astar Islami von Karga und ich finde ganz gut, heute wollten wir eigentlich mit Lieb auseinandersetzen und die Arbeit von Stadtverband. Oberbürgermeister sollte diese Arbeit begleiten, deshalb steht auch irgendwie im Plan von lokalen Integrationsplan, dass eigentlich diese Arbeit wird bei OB eingesiedelt und OB begleitet bei einer Kuraufgabe von der Stadtverwaltung ist. Wenn wir diese letzte 5 Jahre Arbeit von OB und Verwaltung beobachten, ich glaube, höchstens kriegt diese Verwaltung und Oberbürgermeister Note 4-. Weil die haben eigentlich die Aufgabe, dass Oberverwaltung, Chef von Oberverwaltung vor sich genommen hat, diese Aufgabe ist nicht gut gemacht worden. Wir wollten irgendwie diese Vielfalt entwickeln, über Zukunft gesamte Bevölkerung der Stadt Hannover mitzunehmen. Die ganze Aufgabe ist nicht gemacht worden. Deshalb mein Wunsch ist, dass auf jeden Fall unsere zukünftige Oberbürgermeister der Stadt Hannover ab November mindestens diese Aufgabe ernst nimmt. Das heißt, wir leben in einer Stadtgesellschaft, die auf jeden Fall diese gesamte Bevölkerung mitgehen sollte und diese Aufgabe muss gut gemacht werden. Und die Frage ist das, wie weit OB diese Arbeit begleitet. Diese Begleitung ist nicht bis jetzt passiert. Zweitens, wir können nicht lokale Integrationsplan irgendwie nur in Form von Projekten betrachten. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Diese gesellschaftliche Aufgabe ist wichtig, dass wir auch einige Projekte durchgeführt werden sollte. Aber da muss man diese gesamte Voraussetzung verbessern, damit diese Arbeit durch die gesamte Verwaltung gemacht wird. Diese Aufgabe soll zuerst durch die Verwaltung gemacht werden. Und Verwaltung soll sich Pläne überlegen, wie weit man Voraussetzungen schafft, damit diese Bevölkerung mitkommt. Ansonsten erwarten irgendwie diese Aufgabe, Bevölkerung zurückgeben, ich finde überhaupt nicht richtig.
Danke. Ist die Verwaltung direkt angesprochen worden. Ich habe hier 2 Vertreterinnen aus der Verwaltung. Ich erlaube mir einfach, erstmal das Wort zu geben und danach hier.
Ich merke zwar, dass Frau Dr. Dönerin geradezu ausspricht und was sagen will, aber ich spiele jetzt mal die Rolle als Vorgesetzte aus und sage, nein, ich lege zumindest mal vor. Und dann weiß ich ja nicht, vielleicht, Frau Dr. Dönerin, ergänzen Sie mich noch. Vielleicht können wir uns da mal verständigen. Also ich will noch mal was sagen, auch anknüpfend an das, was ich vorhin ausgeführt habe. Und da will ich zunächst mal verweisen auf den großen Stadtentwicklungsdialog Mein Hannover 2030. Das war der ganz große Prozess, den Herr Schostock angestoßen hat. Und darin gibt es auch einen Teil und ein Handlungsfeld Integration. Und darin stehen auch Maßnahmen und Ziele. Und da in diesem Stadtentwicklungsdialog gibt es ein ganz, ganz, ganz deutliches Bekenntnis der Landeshauptstadt des damaligen Oberbürgermeisters zum Thema Integration, zu Einwanderung, zu Willkommenskultur, zu Anerkennungskultur. Und all die, nicht nur die Begriffe finden wir da, sondern auch diese Inhalte. Das war und ist ein herausragendes und zentrales Thema für die Landeshauptstadt und war auch ein zentrales Thema von Stefan Schostock. Und nur weil er es aus seinem Geschäftsbereich herausorganisiert hat, heißt das noch lange nicht, dass das weniger Bedeutung und Relevanz hat. Wenn Sie sich unsere riesige Verwaltung angucken, wir sind 11.500 MitarbeiterInnen, ja, da kann nicht alles direkt am Oberbürgermeister angesiedelt sein, aber er ist derjenige, der oben drüber steht und der für alles steht, was in der Verwaltung passiert. Einer der Kandidaten sitzt ja hier, vielleicht kann er befragt werden. Und damit komme ich dann zur Zukunft, nämlich innerhalb der Verwaltung haben wir einen Zeitplan. was die Überarbeitung und Aktualisierung des LIP angeht. Und wir wollen starten im Herbst mit dem großen öffentlichen Beginn. Aber wir werden ja spätestens, so wie es jetzt aussieht, im November, Mitte November, eine neue Verwaltungsspitze haben. Und natürlich denken wir das mit, wie wir die neue Verwaltungsspitze sofort und gleich mit dem Thema nicht vertraut machen. Ich glaube, das ist nicht notwendig, aber damit vertraut machen, wie der Prozess weiter gestaltet werden soll. Und dann wünschen wir uns natürlich ganz, ganz erheblich innerhalb der Verwaltung, dass wir das dann gemeinsam weitergehen und dass der oder diejenige, die dann an der Verwaltungsspitze stehen wird, uns auch noch sagen wird und schärfen wird, sind wir auf dem richtigen Weg oder wollen wir gemeinsam noch etwas anderes entwickeln. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, das wird auch genauso passieren.
Vielen Dank.
Frau Dr. Behring, Sie haben das Wort.
Ich kann vielleicht gar nicht jetzt zwingend konkret was dazu ergänzen, aber ich würde gerne etwas dazu sagen, was Herr Yahiri gesagt hat, und zwar zu der ganzen Frage, oder warum, also ich meine, ne, die Kritik kam jetzt, glaube ich, schon häufiger, okay, das Thema Integration, auch das Wort Integration, das ist erstens nicht zwingend sexy, warum sagen wir nicht irgendwie, es meint Internationalisierung, oder ist es irgendwie mehr, also einfach mehr fancy. Ich glaube, ich habe nebenbei gegoogelt. Ich weiß, sowas soll man nicht tun, insbesondere nicht, wenn die Chefin spricht. Ich fand es ganz spannend, weil ich tatsächlich irgendwie eine andere Vorstellung von Wort Integration habe. Und das kommt ja auch auf Wikipedia. Ich weiß auch, das ist nicht besonders wissenschaftlich, aber das finde ich ein ganz netter Punkt. Da geht es tatsächlich um Fragen von Vervollständigung, Ganzheit und Einheit in der Vielfalt, also sprich Einheit in der Differenzierung. Und ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen, also tatsächlich, vielleicht ist es auch ein Generationenthema, aber ich verstehe unter dem Wort Integration auch nicht irgendwie das, dass wir irgendwie Leute hier in das, was da ist, integrieren, sondern tatsächlich, dass wir irgendwie schaffen, Integration meint für mich irgendwie eine Gemeinschaft zu schaffen, die anders aussieht als vorher. Und ehrlich gesagt glaube ich auch tatsächlich, dass wir als Stadtverwaltung so progressiv sind, das genau so zu verstehen und auch so zu empfinden. Ob das Wort deswegen besonders gut ist, keine Ahnung, darüber will ich nicht, also wirklich können wir uns streiten, aber ich glaube, was ich sagen wollte, ist, dass wir tatsächlich mindestens etwas anderes meinen, wenngleich wir sozusagen vielleicht nicht das sexyste Wort auf diesem Planeten dafür verwenden.
Vielen Dank. Das versteht jeder.
Ja.
Vielen Dank. Mein Name ist Bala Ramani, auch Mitglieder von Internationalen Ausschuss, was Frau Beckdorf gesprochen. Ich wollte nur als eine Bitte auf jeden Fall hier im Publikum, jetzt bringt uns nicht weiter vorne, wenn wir streiten über, ob Stefan Weil das gemacht oder Stefan Sorschloff das gemacht. Und wir sind hier, weil wir wissen, was ist nicht passiert. Das ist doch alle hier auf dem Podium auch gesagt und wir müssen nur vorne schauen. Was brauchen wir und wo sollen wir gehen und welche Richtung das auf sich gewähren? Ich kann nur bestätigen, nicht, dass ich irgendwie das nur Verwaltung unterstütze oder sonst was, weil ich bin kein Verwaltungsmitarbeiter. Weil Mitglied von Internationalausschuss kann nur unterstützen, was Frau Beckerdorf gesagt hat. Wir haben letztes Jahr im Mai als Internationalausschuss getagt. Wir haben klar gesagt, dass von Politik her die LIP sollte auf jeden Fall die wichtigste in dem Bereich. Und alle Parteien, egal welche Parteien, außer einer Partei, jeder weiß, wir haben gesagt, das ist, sollte das Wichtigste sein und das darum unterstützen wir die Verwaltung und wir holen das Feedback und Inputs. Und daher hier für uns auch, denn in der Politik ist wichtig, diese Inputs zu hören und auch in die politischen Gremien mitbringen und auch in der Verwaltung weitergeben, wo soll das die Reise gehen. Ja, Dankeschön, bitte. Vielen Dank. Auch Rücksicht auf die Zeit, wir bitten, dass wir die Beiträge auf höchstens 2 Minuten legen.
Ganz schwierig. Nein, schaffen wir. Doch, aber wenn ich schaffe, dann muss ich schnell sprechen, das ist nicht gut. Coralia Seckler vom Gesellschaftsfonds Zusammenleben. Der Gesellschaftsfonds heißt Zusammenleben und nicht Gesellschaftsfonds Integration. Das ist so viel zum Thema Begrifflichkeit. Meine Damen und Herren, ich schaffe 2 Minuten nicht, aber ich sage das Wesentliche. Hier sitzen ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren des LIPs, den wir vor 12 Jahren bei dem auch genauso heißen Sommer zu Hause und im Rathaus und in anderen Gremien diskutiert haben, ganz heiß diskutiert haben umgeschrieben und was weiß ich, den 5., 6. Entwurf nochmal nachjustiert haben. Und wir haben über die Themen, die hier heute auf dem Podium waren, auch ganz heiß diskutiert. Thema Integrationsbegriff, ja, nein, ist es besser zusammenleben, Inklusion ist aufgepoppt, was aber ganz wieder irgendwann verheizt war. Also es ist, was ich sagen will...
Ich habe kurz die Zeit, wir machen gleich weiter. Wer war dabei?
Ja, wer war dabei? Es waren einige dabei, die von den Kollegen, die geschrieben haben. Daher sage ich mal, nicht sentimental werden und ich will auch nicht sagen, wir wollen den Prozess zurück, weil das kann man nicht fordern, aber... Das eine ist es, wie kriegen wir wirklich wieder diese Art der starken Identifikation mit so einem Prozess. Und die starke Identifikation war damals die Aussage des OBs, Integration ist Chefsache. Und das steht im Lip auf der ersten Seite. Und das ist, davon bin ich überzeugt, und als Nia dann damals der OB sagte, das ist die Chefseite oder das ist die Chefsache und ich mache das zu der obersten, zu dem obersten Ziel, und nochmal berücksichtige ich auch alle MSOs, die damals waren, über 120, auf eine Augenhöhe, möglichst gleichberechtigt in einem Gremium, wo alle Stimmrecht hatten. Ja, das war der lokale Integrationsrat. Also diese Botschaft, diese Identifikation, die war für uns damals vor 12 Jahren ganz, ganz wichtig. Und da frage ich einfach jetzt alle, die hier sitzen, die Politikvertreter und auch die Verwaltungsvertreter, wie kriegen wir das hin, dass ich mich auch als Migrantin angesprochen fühle, so, aber angesprochen fühle, dass ich auch gleichberechtigte Entscheidungen treffen kann. Zu politischen Gremien, und da komme ich jetzt zu den Zukunftsvorschlägen, beziehungsweise auch die sind nicht neu, aber die sind nicht umgesetzt in unserer Kommune. Politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben einen internationalen Ausschuss, in dem 11 beratende Mitglieder nur beratend sind. Ja? Seit 2001 haben wir dieses Gremium, wo die Migranten die Hand nicht heben können bei Entscheidungen. Das haben wir im LIP anders gefordert, ist nicht umgesetzt. Dann haben wir solche Themen, ja, es ist so. Es ist so, wenn Sie sagen, ja, ich Politiker, ich weiß nicht, welche Rolle Sie haben, aber die beratenden Mitglieder können nicht abstimmen und sie können nur Anregungen abgeben. Nach 10 Jahren der Aktivität, ich war selber in dem internationalen Ausschuss mit Kolleginnen und Kollegen und wir wissen, was das für, also wir sind zahnlose Tiger, so ist es. Also ich fordere gleichberechtigte politische Partizipation. Ja. Also man kann auch einen Ausschuss eines besonderen Rechts machen, auch wenn die Landesebene hier sich ein bisschen spärlich darstellt. Nächster Punkt, ich weiß jetzt hier nur aus den 2 Minuten so rum, aber der nächste Punkt, das Thema, ich habe mir das auch aufgeschrieben, das Thema Finanzierungsmöglichkeiten für Migrantenselbstorganisationen. Wir sind immer, und das hat ja ASRA auch schon gezielt angesprochen, wir sind immer in dem Projektmodus, ja? Also wir fördern viele Projekte, ich finde es gut, als Gesellschaftsfonds machen wir nichts anderes, wir fördern auch nur Projekte, machen eine Anschubfinanzierung. Aber wie verlieren oder wie verlassen wir dieses Projektmodus und wie kommen wir zu einer, und das ist auch eine Förderung aus 2008, 2009, einer gesicherten Finanzierung, ich sage es vielleicht nicht institutionell, aber einer gesicherten Finanzierung von MSOs. Ja. So, das ist auch diese Förderung. Der dritte Punkt, dann mache ich Schluss, es sind ganz viele, aber der dritte Punkt ist noch, Plan verleitet dazu, etwas zu planen, erreichen und abzuschließen. Und so sind wir auch damit umgegangen. Wir haben auch damals gestritten, soll es ein Plan sein? Wie soll es heißen? Programm, Plan, Konzept? Und bei dem Plan ist das Problem, nach dem 2. Controlling-Bericht haben wir also ein bisschen noch diese Schiene des Controllens und Begleitens verlassen. Wir, meine ich ja, naja, ich war ja damals auch im internationalen Ausschuss, also auch die politischen Gremien haben es verlassen, nicht nur die Verwaltung. Die Politik hat nicht angemahnt und gesagt, legt uns einen Controlling-Bericht vor. Das ist vollkommen eingeschlafen, so ist es, ja, so ist die Tatsache. Aber was ich sagen möchte, wie kriegen wir eine Zusammenfassung und auch ein Plan, der begleitet wird und deren Umsetzung begleitet wird. Wir haben die neuen Zielgruppen. Flüchtlinge sind in dem LIP noch gar nicht drin, weil das war nicht unser Thema. Neuzuwanderer, EU-Osterweiterung ist nicht drin. Was ich sagen möchte und hier nochmal so einen Wunsch äußern, lassen Sie uns mal auch darüber nachdenken, ist ein Plan das richtige Format? Wie kriegen wir das Zusammenleben, nicht Integration, das Zusammenleben in unserer Stadt noch besser, strukturell, finanziell und auch das Miteinander besser geregelt und vielleicht nicht in Form eines Plans, aber eines begleiteten Konzeptes, was weiß ich, begleiteten Formates hin. Danke.
Vielen Dank. Also, wer wäre dann die Ansprechperson bei der nächsten Weiterentwicklung, damit wir schon verstehen?
Guten Tag, mein Name ist Mirabali von Karga e.V. Ich würde sehr gerne, ich versuche mich kurz zu fassen, ich möchte auf zwei Punkten eingehen, wobei Coralia hat schon alles gesagt, was ich sagen wollte, aber nichtsdestotrotz. Erstmal der eine Punkt, was Peymann, mein Kollege, angesprochen hat, personenbezogen. Es geht nicht um Stefan Weil und es geht nicht um Stefan Postdoc. Es geht um die Arbeitsweise. Wir sind jetzt hier, um eine Rückblick zu machen und die Arbeit anders zu machen. Ich denke, das ist schon ein entscheidender Punkt, wenn man sagt, dass dieser Plan nicht personenbezogen passieren soll. Soll eine Stadtgesellschaft Thema werden, damit sich alle beteiligen, damit alle dabei sind als Akteure und als Personen, die in dieser Stadt leben. Das, ich denke, ist es ein Punkt, den wir jetzt bei der Planung und Überlegung berücksichtigen sollen. Zweiter Punkt, was mir sehr am Herzen liegt, ist es ja nach diesem lokalen Integrationsplan, sind ja die Integrationsbeiräte in verschiedene Stadtteile sozusagen gegründet worden. Leider hat diese Beiräte haben auch genau dieselbe Funktion wie internationale Ausschuss und wie Integrations- und Teilhabekommission und so weiter und so weiter. Kann man einiges nennen von sozusagen Gremien, was in der Stadt Hannover aktiv sind. Aber die haben leider alle sogenannte Alibi-Funktionen. Die können nur empfehlen, die haben kein Stimmrecht. Und das wäre vielleicht zu überlegen, auch bei der neuen Plan, das dann zu überlegen, zu neu überdenken und dass diese Gremien auch ein bisschen mehr Funktion und Entscheidungsmöglichkeit haben. Vielen Dank.
Okay.
Ja. Also es liegt mir jetzt am Herzen, weil ich das Gefühl habe, das geht jetzt wieder ein bisschen unter. Also wenn man sich das anschaut, 25, inzwischen glaube ich 30% der Menschen in Hannover sind mit Migrationshintergrund. Und es gibt eine Gruppe der Kinder, der Jugendlichen und der Menschen so zwischen 20 und 30, die hier groß geworden sind. Die sind nicht vertreten. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so einfach mal so sage. Deshalb sitzen wir auch hier. Das ist eine komplette Generation, die Ressourcen mitbringt, die Erfahrung mitbringt und die Identifikation mitbringen würde, wenn wir gucken, dass wir die ansprechen. Und ich möchte nochmal sagen, auch jenseits über Kultur kann man die gut erreichen, aber auch jenseits von Kultur müssen wir zusehen, dass wir die erreichen. Und wenn wir jetzt hier dafür einen Plan machen, aber die Menschen sind eben nicht mit drin, dann werden wir die nicht erreichen. Und da ging es auch nicht darum, wie Verwaltung den Begriff Integration versteht. Es geht darum, wie es dann in der Gesellschaft an der Basis besetzt ist, was bei den Menschen ankommt. Und wenn wir den Weg nicht gehen, wir haben ja jetzt die Erfahrung gemacht, wir sind einen Weg gegangen, im Prozess, es sitzen hier die gleichen wie damals, aber hier sitzen auch neue. Und ich fände es wichtig, die Neuen auch zu hören und mit reinzunehmen, weil das ist genau diese Generation, die eigentlich gerade nicht vertreten ist. Und die auch auf Veranstaltungen, die dann stattfinden von der Stadt, ich bitte ihr auch zu diesen Veranstaltungen, nicht wiedergefunden werden. Es ist eine verlorene Generation, die wir an Bord holen müssen. Und dafür brauchen wir Aufbauarbeit. Und das möchte ich einfach noch einmal gesagt haben, bevor ich jetzt nicht mehr zu Wort komme. Dankeschön.
Also Frau Sekler und Ferdos Mirabali haben vieles vorweggenommen, was ich sagen wollte, deshalb weise ich auf zwei Punkte hin. Ja, das ist doch gut, dann werde ich weniger. Spare ich ein bisschen Energie für Workshops. Also zwei Punkte, einmal Finanzierung des neuen Plans. Wir konnten sehr viele Wünsche äußern in einem neuen Plan. Die Frage ist, ob sie machbar sind. Das sollten wir dann irgendwie hinkriegen. Zweitens, Controlling. Inwieweit kann so ein Plan dann durch gesamtgesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Strukturen auch so eine Beteiligung von ihnen so gesichert werden, dass das Controlling tatsächlich stattfindet. Es geht nicht um Schuldzuweisungen. Es geht, wie Ferdi gesagt hat, geht es darum, inwieweit können wir mit dem neuen Plan so konzipieren, dass Mechanismen stehen, dass es nicht zum Beispiel abhängig ist von Frau Beckedorf, die ja sehr engagiert bei diesem Projekt mitgemacht hat oder mitmacht in den letzten Jahren, sondern abhängig ist von Strukturen, von Mechanismen. Dass es dann auch, wenn Personen gewechselt werden, in der Verwaltung oder der OB gewechselt wird, trotzdem dieser Prozess weiterläuft. Darum geht es. Danke.
Vielen Dank. Ja, Bede Brunei, Landtagsabgeordneter aus Hannover. Ich habe nochmal ein paar Gedanken, vielleicht, die ich noch einstreuen möchte zu den bisher Gesagten. Einmal der Hinweis der Verwaltung, den finde ich sehr wichtig. Also das Wort Integration, ich glaube, dass es in der Verwaltung auch anders gesehen wird, nämlich so, wie Sie es uns aus Wikipedia zwar zitiert haben, aber ich glaube, dass viele so für sich jedenfalls so verstehen diesen Begriff. Aber das Problem bei dem Wort Integration ist, dass es, glaube ich, in der Bevölkerung oder auch bei vielen Migrantinnen und Migranten den Begriff Integration eher bei oder näher zur Assimilation oder anderen Erwartungshaltungen sehen als Teilhabe, Diversity und all das, was sozusagen auch noch gekommen ist. Deshalb ist dieser Begriff tatsächlich etwas schwierig. Also bei vielen stellt sich, glaube ich, stellen sich da die Nackenhaare hoch. Deshalb sollte man darüber diskutieren, über die Begrifflichkeiten. Aber es sollte eng verknüpft sein, nicht nur mit Symbolik, sondern auch mit dem, was wollen wir eigentlich. Und da glaube ich schon, dass es, was Coralia gesagt hat, ein Stück weit wichtig ist. Also es geht um Gleichberechtigung, um rechtliche Fragen, Teilhabe, um Sichtbarkeit auch. Gleichberechtigung, das sind sozusagen die Elemente, die sich ja da widerspiegeln müssen. Das muss sozusagen in der Verwaltung verankert sein, das muss unabhängig von Personen sein, vollkommen klar, das muss strukturell verankert werden, aber es ist natürlich eine andere Signalwirkung und eine andere emotionale Wirkung, wenn es eine Chef- oder Chefinnen-Sache ist, wenn es ganz oben angesiedelt ist, sozusagen von oben vorgegeben ist. Und zum Thema politische Partizipation, da bin ich voll auf eurer Seite, was die Forderung angeht, mehr Mitspracherecht, sozusagen, also auch klare Mitspracherecht, Stimmrecht. Das ist auch kein, da entdecken wir das Rad nicht neu, das haben wir zum Beispiel im Landtag, Kommission für Migration und Teilhabe, dort gibt es wie einen eigenen Ausschuss die Möglichkeit, sozusagen Initiativen zu starten. Da muss man gucken, wie das rechtlich hier umgesetzt werden kann, aber es führt, das will ich auch ganz deutlich sagen, kein Weg daran vorbei, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch Teil des Rates sind, Teil der Bezirksräte sind, auch politisch viel stärker sozusagen da sind, wo eigentlich die Entscheidungen gefällt werden. Denn wir hatten damals, ich war selbst der finanzpolitische Sprecher der Grünen damals im Rat, bis Ende 2013 mit dem nach dem Controlling-Bericht hatten wir nämlich diese Signale, oh Gott, das Geld reicht gar nicht, wir müssen danach justieren. Und die Entscheidungen da, um Mehrheiten zu kämpfen, die sind eben nur im Rat gegeben. Es kann höchstens eine Signalwirkung aus den anderen Ausschüssen geben. Deshalb ist es da, glaube ich, ganz elementar, das so zu verankern. Mir wäre aber sehr daran gelegen, ich nehme das jetzt schon mal sozusagen auch für mich, auch hoffentlich für zukünftige Aufgaben, aber auch, wenn man tatsächlich hier klare Ansagen auch formuliert, in der neuen, ob es ein Plan ist oder auch vielleicht anders, da sollten wir auch ernsthaft darüber diskutieren, welche strukturellen Möglichkeiten da noch eingebettet werden können. Aber ich glaube, wir sind da in Hannover zumindest auf einem guten Weg. Und ein letzter noch, und das finde ich auch aus meinem eigenen Lebensalter, ich bin 38, so der Vater eines einjährigen Kindes, mir ist es schon daran gelegen, auch diese generationsunterschiedlichen Erwartungen auch mitzudiskutieren. Wir haben gerade in der neuen Generation oder in der jüngeren Generation auch nochmal andere Debatten über Deutschsein, Identität, auch Gleichberechtigung, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, aber auch Kultur. Also Kultur wird anders gelebt, auch selbstverständlicher gelebt. Linden Leggings ist halt ein Teil von Linden. Das ist nichts Neues, nichts Immigriertes. Das ist Ur-Lindener Kultur sozusagen. Das ist genau so auch diskutiert.
Vielen Dank. Ich glaube, dass die Entwicklung der Debatte hat, bringt uns schon zielführend auf das Themenkomplex Demokratie und Beteiligung hin, dass wir sowieso angekündigt haben für die nächste Runde innerhalb dieser Debatte. Wie Sie wissen, der lokale Aktionsplan ist dem lokalen Aktionsplan ist ein nationaler Aktionsplan vorausgegangen vom Bund. Das wurde an alle, an die Kommunen so weitergegeben. Und in anderen Städten, in Braunschweig zum Beispiel, wo ich herkomme, wurde dieses Problem so gelöst, dass nachdem ein lokaler Aktionsplan erstellt worden war, dass dann ein Begleitausschuss gegründet worden war, der spätestens halbjährlich dann diese Kontrolle macht und erforderlich fällt. So. Neue Justierung und dass man auch regelmäßig berichtet. Und dieser Begleitausschuss wurde gerade damals ins Leben gerufen, weil wir die Umsetzung nicht von Personen abhängig machen wollten. Das ist auch ein möglicher Weg. entscheiden müssen die Leute hier vor Ort. Das hat jedenfalls den Vorteil, dass der Begleitausschuss verschieden ist vom Ausschuss für Integrationsfragen. Das heißt, viel breiter angelegt, es sind mehr MSOs vertreten, viele andere Institutionen, die was mit Integration zu tun haben, mit Migrationspolitik zu tun haben. Und ursprünglich sollte dieser Ausschuss noch quartalsweise tagen. Wir haben das lieber, wir machen das mittlerweile halbjährlich. Und die kümmern ein Jahresgericht, da weiß man jede Zeit, was haben die schon umgesetzt und was nicht. Noch ein Vergleich, wenn mir das erlauben darf. Wir haben damals im Plan, im Aktionsplan, gleich auch die Befristung rein aufgenommen. Sofortige Maßnahmen, kurzfristige Maßnahmen, mittelfristige, langfristige. Und die Finanzierung ebenfalls, wo eine Institution oder die Kommune sagt, das kann ich finanzieren. Oder wo die Finanzierung nicht geklärt ist, da hatten wir dann offen gelassen, mit dem Vorteil, dass andere sich nachträglich gemeldet haben, wir können uns vorstellen, das zu finanzieren oder teilweise zu finanzieren. Das sind nur kleine Inputs. Wenn wir davon ausgehen, dass das, was hier in Hannover passiert, das ist auch in anderen Kommunen auch, war auch Baustelle oder ist immer noch eine Baustelle. Wir haben auch im LIB hier in Hannover wurde auch festgelegt, dass die Beteiligung eine große Rolle spielen soll. Sehen Sie, meine Damen und Herren, als Hannoveranerin und Hannoveraner diese Beteiligung in dieser Form im Zusammenhang als erfüllt. Ich glaube nicht, von den Debatten der letzten Minuten kann ich sagen, dass einige Zweifel bestehen. Oder gibt es auch andere ergänzende Meinungen dazu zum Thema Beteiligung?
Ja, also zum Thema Beteiligung hier in Hannover. Also ich habe Positives wie auch Negatives sozusagen. Für mich ist eigentlich so Hannover. Ich war letztens zum Beispiel in Halle und da sieht das auf jeden Fall noch ganz anders aus. Da sind wir schon Welten weiter, würde ich sagen, so was Integration oder so ein LIP bedeutet. So. Aber trotzdem haben wir auch hier in Hannover Schwierigkeiten. Das ist auch hier nicht einfach. Und es liegt auch, wie es auch schon gesagt wurde, oft auch daran, dass genau die Leute, die es betrifft, gar nicht so viel mit dem Thema aktiv zu tun haben oder auch gar nicht so richtig erreicht werden. Und Hannover könnte eine Vorzeigestadt sein, auf jeden Fall. Ist sie auch meiner Meinung nach schon. Also ich finde auch Linden ist ein sehr attraktives Viertel, sehr bunt. Ist auch ein Grund, warum wir Linden Legends heißen. Wir wollten das auch weiter verbreiten irgendwie, die Szene und dass alle Leute zusammenkommen und sich akzeptieren und respektieren. Und da gibt es aber einmal das Volk und die Stadt und die Leute, die Kultur betreiben. Dann gibt es einmal die Politik, noch eine ganz andere Seite. Und das sind meistens die Leute, die das dann alles steuern, klar. Die über die Gelder verfügen und sagen können, hier, das und das wird gemacht in den nächsten Jahren und das kommt in den Haushaltsplan und das nicht. Und das sind ja besondere Leute, die das entscheiden. Und klar haben wir schon gemerkt, dass genau da die Diversität fehlt natürlich auch. Aber auch schwierig gemacht wird irgendwie, ich finde, also auf einer Art ist es auch irgendwie ein bisschen Schikane, kann man sagen vielleicht, weil es kommt ja auch von innen heraus und es gibt auch einige Leute, die aktiv sind, zum Beispiel hier sitzen ja auch ganz viele Leute, aber ich finde es schade, dass es nicht mehr sind, die sich darum kümmern, weil es so ein wichtiges Thema gerade in diesen Zeiten jetzt ist und eigentlich auch ganz viele Leute aktiv daran mitarbeiten sollten, sowas zu gestalten wollen, auch die Stadt hier mit zu gestalten. Für mich, ich habe erst vor 2 Jahren von diesem Plan gehört, auch im Freizeitheim Fahrenwald. Da habe ich das erste Mal mitgekriegt, da sind wir damals auch aufgetreten mit den Legends. Und da habe ich eigentlich auch gemerkt, so, wie wichtig diese Umsetzung eigentlich auch dafür ist. Ich habe mir das alles durchgelesen und dachte so, ja gut, das sind schon einige Punkte, die mich selber auch im Privatleben auch betreffen und die viele auch meiner Freunde, Familie und andere Leute betreffen. Und natürlich würde ich auch gerne, dass die umgesetzt werden, aber wie sehr das wahrscheinlich ist, dass es umgesetzt wird, das liegt tatsächlich an den Leuten, die jetzt gerade hier sind und oder die damals vor 12 Jahren das alles überhaupt mit ins Rollen gebracht haben. Und ja, ich finde, Hannover hat eine gute Grundbasis, um so einen Plan schrittweise weiter umzusetzen und Partizipation, Teilhabe und Diversität voranzutreiben. Und ja genau, da gehört vor allen Dingen die Jugend und die Kinder dazu und halt auch die verlorene Generation, wie gesagt. Und ich denke, dass gerade Kultur einen ganz großen Schritt darin bewirken kann, diese Leute auch einzusammeln oder Bescheid zu sagen. Kultur kann laut sein, kann bunt sein, hey, wir sind hier, wir wollen das machen. Während die Politik immer so ein bisschen unterm Tisch alles so, ja, wir könnten hier, aber hat keiner mitgekriegt so. Haben wir noch ein bisschen Geld über für Straßenbau oder so. Ja, also ich fand es ganz cool auf jeden Fall. Kultur macht es einfacher, Politik schwieriger, meiner Meinung nach. So. Und da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zusammenarbeiten, finde ich, so, meiner Meinung nach.
Okay, ich stehe davon aus, die Politik ist im Raum der Brechen, deswegen lassen wir das so dokumentiert stehen.
Ich war auch 10 Jahre in der Politik, mein Name ist Birgit Lange. Ich spreche jetzt für den runden Tisch. Ich war dabei zu sagen, ich bin am runden Tisch für Gleichberechtigung gegen Rassismus. Und wir haben eine AG gebildet, LIP 2019. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen und haben immer wieder dieses Problem, was hier heute angesprochen wird, wie bekommen wir die Leute, wie kommen wir an die ran, die sich nicht beteiligen. Wie können wir sie animieren und zum Mitmachen bewegen? Das ist sehr schwer. Wir haben um schriftliche Rückmeldungen gebeten, wenn die nicht dabei sind. Es passiert sehr wenig, wenn gelebte Partizipation gefordert wird. Da ziehen sich viele zurück und wir treffen uns immer wieder im selben Kreis und es ist sehr, sehr schwer an die Leute, die uns interessieren, aber die interessieren sich nicht für uns. Ich habe auch keine Zauberformel. Aber es gibt immer noch das alte Wort Bund statt Braun.
Vielen Dank, Abiros Pastor, und jetzt vor allem, dass Sie auch sagen, Bund statt Braun.
Also ich bin nicht Santarkesch und komme nicht vor Ort, komme nicht von irgendwelchen Bereichen, sondern vor mich selbst. Herr Doktor hat vor etwa 2-3 Wochen mir gesagt, für Lieb. Vorher habe ich keine Ahnung dafür. Also, ich habe keine Ahnung, was steht im Liebtext. Ich habe keine Ahnung, wie geht es in Praxis. Aber habe ich Ahnung, wie geht es nicht in Praxis. Genauer, wo geht es nicht in Praxis? Noch genauer, mit wem geht es nicht in Praxis? Frau, etwa 3-4 Tage mehr von mir, hat gesagt, was über Zielgruppe? Migranten sind Zielgruppe von LIP. Ja, aber welche Migranten? Alle Migranten oder nur Flüchtlinge? Wenn sind alle Migranten, was ist zum Beispiel mit einem Lehrer aus Europäischen Union Staaten aus Osteuropa und Südeuropa? Was ist mit Gastarbeiter aus Südamerika und Asien? Wo sind die? Wenn sind zum Beispiel Flüchtlinge, was ist mit Flüchtlingen aus Balkan? Mit Asylbewerbern aus Balkan, weil können sie nie bekommen Chance, dass werde Flüchtlinge. Was ist damit? Wenn sind Leute, also nicht nur Migranten, wenn sind Leute im Integrationsplan, was ist mit deutschen Bürgern, wenn hatten 4 Jahre im Ausland arbeitet und kommen zurück? Was ist mit ihren Kindern? Wenn sie können keine deutsche Lebensstil. Was ist mit deutschen Bürgern? Wenn sie hatten hier geboren. Wenn sie sind oder keine Migrationshintergrund. Aber sind ausgeschlossen, nicht von anderen, sondern von Gesellschaft. Nur wegen ihrer Identitäten. Zum Beispiel Sorben in Ostdeutschland. Zum Beispiel sind die in Westdeutschland. Was ist mit dieser Integration? Wo sind die? Wie kann die Integrationsplan entwickeln, und Zukunft haben ohne das. Wie kann die Integrationsplan entwickeln und Zukunft haben ohne das, dass die Leute haben irgendwelche Informationen, irgendwelche Initiativen für sie. Und wie kann das entwickeln und Zukunft haben, wenn Gesellschaft nimmt, wenn Gesellschaft akzeptiert die Leute nicht. Und was ist endlich mit Leuten? Wenn wurde irgendwann in Haft und kommen zurück. Sie sind immer stigmatisiert als Kriminelle. Aber was ist mit ihm danach? Nach dieser Strafe? Was ist mit ihren Familien danach? Wer wird ihnen integriert?
Ich möchte an Vertreter aus der Migrantenorganisation darauf reagieren. Ich würde empfehlen, einfach die Migrantenorganisationen, die hier vor Ort sind, auch entweder wie jetzt gleich in der Pause, möchten Sie darauf reagieren oder alle noch anzusprechen, damit diese Punkte nochmal vertieft werden können. Das hatte ich nicht. Auch für wichtig. Ich habe aber meine Zweifel, ob wir das in dieser Runde besprechen können. Okay. Ja, Sie haben versucht.
Graciela Fusonic von Verein Casa Latina, Mitglied in MISO von Anfang an, Mitglied auch bei der Entwicklung des lokalen Integrationsplans, habe auch politische Teilhabe mittlerweile auch erlebt, aber habe auch diesen schweren Weg mit dem Verein durch 15 Jahre durchgemacht. Was der Herr sagt, ist total klar. Ich komme aus einer lateinamerikanischen Gemeinde, wir sind 20 Länder und kämpfen seit Jahren für eine Anerkennung von einer Gruppe, die keinen interessiert, wirklich, weil es nicht kostet. Es sind nicht genügend hier, die einfach mal vorhanden sind und es sind trotzdem Schicksale von über 2000 Personen, die verheiratet sind, meistens mit nationalen Ehen, werden nicht in der Statistik als Migranten aufgefasst, also werden die auch nicht wahrgenommen. Es gibt viele Ausgeschlossene und Vergessene in diesem Prozess des Zusammenlebens. Das, was der Herr sagt, Menschen aus Osteuropa, Menschen aus Westeuropa auch, die Spanier, die Italiener, die haben auch einiges durchgemacht in der ganzen Thematik der letzten Jahre. Und der Lied war gut im Werden, gut im Funktionieren. Leider kam die ganze Thematik der Flüchtlingswelle, Menschen, die viel gelitten haben, aber dadurch sind andere Gruppen stark in Vergessenheit geraten. Und wir wurden auch in der Projektlandschaft eigentlich gegeneinander ausgespielt. Wir als Verein, muss ich sagen, sind vor 2 Jahren, das ist ja fast gestorben, wir wollten aufhören nach 15-jähriger Arbeit, weil wir 2 Jahre gar keine Unterstützung mehr bekamen. Und unser Verein repräsentiert auch viele Frauen, die mit Deutschen verheiratet sind und trotzdem in Integration große Probleme haben. Man redet ja immer über Rassismus, aber es gibt auch Diskriminierung in der Arbeitswelt. Und dass die Frauen in die Welt überhaupt nicht in Integrationsplänen wahrgenommen. Jugendliche und Schüler werden über die Schulen aufgefangen. Es gibt viele Gelder für Jugendschutz, für Sport, für alle Bereiche, aber Frauen sind überhaupt nicht wahrgenommen. 32 plus existieren nicht in der Integration. Nur Männer, was sie Arbeitsplätze belegen und Fachkräfte sein können. Und das ist eine Thematik, die auch wahrgenommen werden muss, für die wir kämpfen, aber ohne Gelder, ohne Finanzierung ist auch nicht schaffen. Also ich stimme durchaus, was der Herr gleich gesagt hat, es sind viele Ausgeschlossene und die müssen wir in der Weiterentwicklung des lokalen Integrationsplans weiter wollen. Das ist unsere Aufgabe und ich muss auch nicht eine Kritik an uns geben im internationalen Ausschuss. Wir waren nicht laut genug, wir waren nicht hart genug und hartnäckig genug, um einfach zu sagen, was passiert mit dem lokalen Integrationsplan, wie werden wir es weiterleiten. Es gab zum Beispiel, wo das vorgegaukelt ist, wieder ein Welcome Center stehen. Mit besseren Bedingungen für die Menschen, die hier angekommen sind, ist nie entstanden. Das ist wieder, ist noch schlimmer geworden. In der Leinhausstraße ist eine Strafe für jeden Menschen, der in diesem Land einwandert, in dieser Stadt einwandert, überhaupt da wahrgenommen zu werden. Also es gibt viele Punkte, die wir selber als Migrantenorganisationen vernachlässigt haben, wo wir selber nicht stark waren, nicht laut genug waren, um das einfach wieder nutzen zu wollen. Also das ist die Aufgabe, nehmen. Weiter daran zu arbeiten, positiv in Zusammenhang und ich hoffe, dass wir es weiterentwickeln können. Danke.
Vielen Dank.
damit haben Sie auch den letzten Punkt vorgegriffen, Antirassismus und Antidiskriminierung in dieser Gesellschaft. Das ist auch eines der Ziele aus dem LIB, neben bürgerlichem Engagement und Einbürgerung. Ich möchte ansteigen hier bei der Einbürgerung. Ich war ein bisschen überrascht, festzustellen, dass nur ein paar Zeilen drüber geschrieben sind im LIB. Natürlich kann das nur die Haltung oder der Wissensstand zu dem Standpunkt festhalten. Also in 2008. Meine Frage war, hat sich in dem Punkt seitdem weiterentwickelt? Gibt es mögliche Aussagen darüber, wie es sich entwickelt in Sachen Einbürgerung von nicht-deutschen Bürgern?
Das ist immer eine Frage. Die Einbürgerungsfeste sind immer eine große Frage.
Das kann ich sagen. Müssen wir darauf reagieren?
Ich wollte noch mal fragen, ob wir ganz kurz bei dem Punkt Demokratie noch, weil wir dann...
Da sind wir gerade, das ist am Anfang, das gehört zum Punkt Demokratie.
Kommt der Punkt später noch mal nach? Also bei Einbürgerung, ich weiß nicht, wie der Stand gerade ist. Ich kann nur sagen, dass es manchmal, ich glaube, das ist jetzt so, dass man nach drei, wenn man zum Beispiel Asyl hat, nach drei Jahren, nach drei Jahren erstmal unbefristet bekommt und dann nach acht Jahren den Pass. Es gibt ja immer so Zwischenschritte. Ich weiß noch, als ich das gemacht habe, ich war mit 5 Jahren hier und ich habe das erst mit 22 bekommen. Und ich musste nach dem Abitur noch ein Jahr arbeiten gehen. Ich musste ein bestimmtes Gehalt haben und einen unbefristeten Vertrag. Das heißt, ich konnte nicht gleich studieren gehen. Und ich bin ja hier groß geworden. Also ich kann nur sagen, gerade wenn man zum Beispiel eben kein Asyl hat, sondern Duldung, was ja auch vorkommen kann, wenn man es nicht ganz direkt nachweisen kann und was auch sehr viele Menschen betrifft, ist das nicht einfach und was damit einhergeht, ist eben auch die Arbeitserlaubnis und das hat sehr viel mit Integration und Teilhabe zu tun und dann kommt es eben auch, dass ich Menschen kenne, die schon 30 Jahre hier sind und nicht wählen können, eben weil sie sozusagen, ich sag mal so, das ist ja heute nochmal anders, jetzt wird nochmal geguckt, dass man die Menschen in der Ausbildung bekommt. Aber die Abschlüsse, wenn die nicht anerkannt werden und man nicht in einen Beruf bekommt, wo man genug verdient, um den Aufenthaltsstatus zu bekommen, um dann den deutschen Pass zu bekommen, besonders wenn man eine Frau ist und vielleicht Kinder hat, ist das ja nochmal schwieriger, dann ist man langfristig grundsätzlich in dieser Gesellschaft von politischer Teilhabe ausgeschlossen. Das ist so meine Erfahrung.
Zur Frage der Einwanderung, also... In der Regel nach 8 Jahren kann man einen deutschen Pass beantragen. Viele Initiativen denken, dass es eine sehr lange Zeit ist, sollte mindestens reduziert werden auf 5 Jahre Aufenthalt in Deutschland. Ein Beispiel, es gibt ja eine Regelung für Geflüchteten, 3+2, das heißt 3 Jahre Ausbildung, 2 Jahre Arbeit. In dieser Zeit können sie dann in Deutschland, dürfen sie in der Regel bleiben, wenn sie einen Ausbildungsplatz finden. Aber kein Politiker kann sagen, was passiert danach. Das heißt, wenn aber die Einbürgerung nach 5 Jahren möglich wäre, dann hätten diese Menschen eine Perspektive, eine Bleibeperspektive.
Das ist aber Bundesrecht.
Ja. Ja, richtig, aber es geht ja um die Frage der Einbürgerung. Also, und die Stadt Hannover kann sich auch dafür einsetzen. Oder die Voraussetzungen für Einbürgerung sind nach wie vor sehr schwierig, wie du gesagt hast, also Tests, aber auch zum Beispiel, dass man genügend Wohnraum haben muss, Arbeit haben muss und, und. Ich frage mich, ob alle Deutschen auch Arbeit haben und genügend Wohnraum haben. Was hat das mit Einbürgerung zu tun? Was hat der soziale Stand der Menschen mit Einbürgerung zu tun? Das sind so Fragen, die wir darüber diskutieren können. Noch eine politische Frage, 1 Minute. Es geht um kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürgerinnen.
Würde ich nicht aufheben, da kommt noch das Tracking dazu. Dann hier erstmal abschließend die Sitzung hier. Frau Beckendorf wollte darauf reagieren. Vielleicht hänge ich auch gleich meine eigene Frage an. Informiert die Stadt Hannover die möglichen Kandidatinnen und Kandidaten in puncto Einbürgerung? Sie wollten vorhin aber genau. Auch was anderes reagieren.
Nein, ich wollte tatsächlich die Frage, bevor Sie sie schon gestellt haben, wollte ich genau zu der Frage etwas sagen. Also wie unterstützt die und unterstützt die Landeshauptstadt überhaupt Menschen bei ihrer Überlegung, ob sie den Weg der Einbürgerung gehen wollen oder nicht? Ja, es gibt, und ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das ein Ausschluss aus dem lokalen Integrationsplan heraus war, es gibt die Einbürgerungslotsinnen bei uns. Ehrenamtlich engagierte Personen, die auch eine Qualifikation bekommen über die Volkshochschule und die Menschen tatsächlich in ihrem Überlegungsprozess unterstützen und auch begleiten, vor allen Dingen auch begleiten auf dem Weg zur Einbürgerungsbehörde und bei der Einbürgerungsbehörde, weil das manchmal, das sind wir selber, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Und das ist uns schon ein großes Anliegen, da Unterstützung und Aufklärungsarbeit tatsächlich zu leisten. Frau Lange hat schon richtigerweise darauf hingewiesen, dass es leider alles, was die Anforderungen angeht an die Einbürgerung, die ja schon hinreichend beschrieben wurden, das ist alles Bundesrecht. Was aber natürlich nicht bedeutet, wir haben zwar als Kommune keinen Einfluss auf diese Bundesrechtsgesetzgebung, aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht eine laute Stimme erheben kann, was die ganz, ganz hohe Messlatte angeht in Bezug auf die Einbürgerungsvoraussetzungen.
Okay. Zu diesem Punkt gleich eine Ergänzung und Feedback. Natürlich ist Einbürgerung und Bürger Bundessache. Die Kommunen haben aber einen Ermessensspielraum. Der sehr unterschiedlich benutzt wird.
Da haben Sie vollkommen recht, und das habe ich jetzt den Finger richtig in die Wunde gelegt. Genau, das ist nämlich der Punkt, weshalb es uns auch so wichtig ist, gebe ich auch ganz offen zu, auch gerade aus meinem Bereich Migration und Integration ist es uns wichtig, diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, tatsächlich sich den Antrag auf Einbürgerung zu stellen, auch zu begleiten. Denn die Einwanderungsbehörde ist bei der Ausländerbehörde angesiedelt und ja, der rechtliche Rahmen, der da besteht, der Ermessensspielraum, der da besteht, der kann eben in die oder in die Richtung angewendet werden. Und da ist es manchmal dann ganz gut, wenn man eine entsprechende Unterstützung hat.
Zu dem Sinne, Frage
Sie haben ja freundlicherweise kommissarisch, also auch das Amt, der Kulturdezernentin übernommen, und ich habe von Künstlern gehört, dass sie da sehr engagiert sind. Sie haben also eine Doppelfunktion. Wie sieht das denn aus? Werden denn die Migrantenorganisationen, die Selbstorganisationen genügend dabei berücksichtigt? Denn die Befürchtung ist ja, dass also es kulturelle Leuchttürme geben wird, die Bewerbung, aber dass also die Migranten-Selbstorganisationen da eigentlich nicht so richtig beteiligt werden. Und der Kulturbereich ist ja sehr wichtig, wie wir eben festgestellt haben. Und da habe ich also noch nichts drüber gehört. Die freie Szene kämpft ja wie Löwen, also dass sie beteiligt werden, aber...
Darf ich antworten? Ja. Ich versuche es mal möglichst kurz zu machen. Ja? Ja. Ich verantworte auch das Kulturressort, ja, ich verantworte auch den Weg zur Bewerbung und zum Gewinn des Titels Kulturhauptstadt Europa 2025 in Hannover. Im Moment sind wir in einem Bewerbungsstadium, in dem haben wir unsere Leitidee schon präsentiert. Hier, jetzt, alle. Das Thema Kulturhauptstadt insgesamt hat sich in den letzten 25, 30 Jahren erheblich verändert. Früher war Kulturhauptstadt verbunden mit infrastruktureller Veränderung in den Städten. Schauen Sie sich Marseille an, von der schmutzigen Hafenstadt zu einer strahlenden, glänzenden Metropole. Und das hat Kulturhauptstadt mit Marseille gemacht. Gucken Sie nach Plovdiv, die sind in diesem Jahr aktuell Kulturhauptstadt, und dann werden Sie eine erhebliche Veränderung sehen. Kulturhauptstadt ist heutzutage eine Wertedebatte. Und eine Wertedebatte. Und wenn Sie sich, und wir haben das ganz gut in kleinen Broschüren zusammengefasst, die sind eigentlich auch ziemlich gut zu finden, oder Sie gehen auf unsere Internetseite, auf die Kulturhauptstadt-Internetseite, wenn Sie da lesen, wie unsere Leitidee ist. Wir sagen, das haben wir ja vorhin auch schon ein paar Mal festgestellt, Hannover hat schon eine Menge vorzuweisen und eine Menge zu bieten, wenn es um Wertediskussion geht. Wenn es um vielfältiges Leben miteinander geht, wenn es um Anerkennungskultur geht, um Teilhabe, um Diversität und. Und wir betrachten uns ganz selbstbewusst als eine Stadt, die gerne Europa zu sich einladen möchte, 2025, um über die gesellschaftlichen Themen und Herausforderungen,
die uns in Europa alle einen und die wir alle bewältigen müssen, einzuladen und miteinander zu diskutieren. Ich hoffe, ich habe damit schon deutlich machen können, dass das Thema, über das wir hier sprechen, selbstverständlich Inhalt, wenn wir den Titel gewinnen, von 2025 und auch den Jahre davor in der Planung werden wird. Es geht um eine gesellschaftliche Wertedebatte. Es geht darum, über Internationalisierung zu reden, über Zuwanderung zu reden, über die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und das können wir doch gar nicht ohne die liberalen Selbstorganisationen machen. Wir sind einfach im Moment in der Bewerbungsphase noch nicht in diesem Stadium, in dem die einzelnen Projekte auch für 2025 schon bekannt sind. Wir werden vermutlich im August nochmal eine größere Präsentation haben. Da wird es darum gehen, die großen, Sie nennen das noch Leuchttürme, von dem Begriff sind wir selbst längst weg, intern jedenfalls, weil wir gemerkt haben, dass wir damit die Gedanken der Menschen in eine falsche Richtung leiten. Es geht um die großen Themen, die wir besetzen werden. Und da kommt dieses Thema, wird drin vorkommen. Und natürlich wünschen wir uns, dass diejenigen, die diese Themen in unserer Stadt besetzen, dann auch mitmachen, wenn es um Kulturhauptstadtumsetzung geht.
Vielen Dank. Also das wäre die Bewerbung um die Kulturhauptstadt, natürlich selbstverständlich auch kein Bestandteil von dies ist, bitte um Verständnis dafür, dass wir dieses Thema hier klein halten. Stattdessen, ich würde gerne, dass wir das nächste Ziel aus dem Lied ansprechen wollen, nämlich die Gleichberechtigung der Geschlechter. Das heißt, als wichtiges Ziel vorgeschrieben worden ist. Mich würde interessieren, was ist in diesem Zusammenhang seitdem im Rahmen von Lied oder auch außerhalb passiert. Ich würde gerne darauf reagieren.
Also zum Gleichberechtigung? Zum Vorthema, wir sind in den Beiräten drin. Also ich bin im Beirat als Vertretung für Menschen mit Migrationshintergrund zur Kulturhauptstadt drin. Das heißt, ich bin auch gern Ansprechpartner und ich informiere auch, wir haben tatsächlich auf diesem Jour fix die Geschichte, dass sehr viele Menschen nicht kommen. Das war, was Frau Lange vorhin gesagt hat. Ich bin der Meinung aber, dass eine Person da auch nicht reicht und wir Übersetzungen brauchen. Also das muss einfach nochmal anders angedacht werden, wenn wir in die Breite gehen wollen. Und Herr Hariri ist ja auch in einem der Räte mit drin. Und das sollte, die Info sollte schon kommen.
Ne? Vielen Dank. Und ich entschuldige mich, dass ich das vergessen habe. Wir haben auch was Kulturhauptstadt, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, auch wenn Sie möchten, dass wir das Thema hier klein halten. Aber ich finde trotzdem, das ist ein wichtiges Thema. Gerade unter dem Aspekt, wir haben auch was Kulturhauptstadt anlangt, einen sehr partizipativen Ansatz. Und wir haben drei Gremien gebildet und das sind Kulturrat, Kuratorium und Beirat. Dort sind die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen vertreten, die uns als Team beraten, die in ihre Netzwerke hinein Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sind. Und da spielt das Thema Kultur und beziehungsweise Integration und Menschen mit Migrationsgeschichte spielt da eine ganz große Rolle. Mir das nur
durchrutschen. Vielen Dank, vor allem auch, dass ich das in der Kürze dargestellt habe. Ich wollte, verstehen Sie mich falsch, ich wollte nur, dass die zulast anderer Themen hier kriegst, die hier vorgeschrieben sind. Nochmal zum Thema Gleichberechtigung der Geschlechter. Wie sieht das aus in Sachen jetzt Gleichberechtigungsbeauftragte der Kommune Hannover oder Frauenbeauftragte in Hannover? Seitdem im Zusammenhang mit Lied etwas passiert, das wir heute mitnehmen können, oder aber etwas, das man auch als Anregung für die Zukunft mitnehmen kann.
Aus welcher Richtung soll ich das mit der Gleichberechtigung
nehmen? Ich präzisiere nochmal die Frage. Im Lied ist als Ziel erfasst worden, auch die Gleichberechtigung der Geschlechter durchzusetzen. Wie ist der Stand der Dinge? Aus Ihrer Sicht.
Zum Beispiel,
wenn es andere Sichtweisen gibt, natürlich sind sie auf dem Punkt.
Ja. Wir sind wirklich als Frauen sehr selten vertreten, das kannst du auch bestätigen, in diesem Migrationsbereich, in den politischen Gremien auch. Und da spielen wir tatsächlich eine ziemliche alleinige Rolle. Es ist sehr schwierig, in persönlichen Kurse, und wenn ich aus meiner Erfahrung erzählen kann, für uns ist Integration nicht nur Integration in den Alltag, sondern wenn wir uns engagieren in politischen Gremien, ist für uns auch eine neue Kultur, in die wir uns einbinden müssen. Und die ist für uns sehr fremd und wir sind eben auch sehr fremd. stimmen. Mit sehr vielen Vorurteilen. Also dafür müssen wir uns dann erstmal durchwuchsen, dass wir akzeptiert werden als Mensch, also nicht mal als Frau, erstmal als Mensch. Und überhaupt, es ist uns sehr befremdlich, die Kultur, die Härte in der Kultur, in der Sprache der Partei, nicht? Denn die Schwierigkeiten, überhaupt klarzukommen, wie die Menschen, die in Parteien arbeiten, die bekommen, mit dem Gefühl, nicht eine Machtposition zu haben, sondern einfach was verändern zu wollen, gesellschaftlich. Ich bin zum Beispiel Biologin und Agrarchirurgin, niemandem leben, weil ich politisch aktiv bin. Nur ich kann nicht mit Ungerechtigkeiten leben. Ich bin im Verband der Ökospolitik für ökospolitische Themen, Migration und Entwicklung tätig. Da ist eine andere Atmosphäre, als wenn man in den politischen Gremien sich bewegt. Und manchmal habe ich den Eindruck, man bewegt mehr über die Zivilgesellschaft. Schafft man sich mehr gehört, als wenn man in der Politik ist, weil dann wird man in den Hierarchien eingebunden und keine hat. Das heißt, es ist schwierig für uns, eine Gleichberechtigung da zu schaffen. Vielleicht, als ich im internationalen Verhalten war, hatte ich den Eindruck gehabt, man kann auf Augenhöhe unterhalten. Das durchaus.
Kurze Nachfrage: Sehen Sie dieses Handlungsfeld als Baustelle für die nächsten Weiterentwicklung
von? Es muss sein, weil ich sage, ich habe vorhin nicht vom Plan für Lateinamerika gesprochen. Ich rede vom Plan der ganzen Kulturen in dieser Stadt. Okay. Die aus Asien kommen oder so. Die müssen wahrgenommen werden mit Fortbildungsmaßnahmen, mit Schulungen, mit Möglichkeiten, einfach am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Teilhabe heißt nicht nur an Festen und Kulturen. Die müssen teilhaben am Arbeitsmarkt, habe ich eine Zukunftsperspektive für ihr Leben, und die sind wichtig, weil wenn die Mütter sich entwickeln können in dieser Gesellschaft, können sie ihre Kinder nicht unterstützen. Darum geht es auch.
Vielen Dank. Damit sind wir mit 15 Minuten Verspätung auf dem Plan. Nehmen wir also den letzten Beitrag auf und schreiten zum besten Programmpunkt über. Sagen Sie bitte kurz Ihren Namen.
Ich werde wirklich ganz kurz was erzählen. Mein Name ist Julia Reiser und ich vertrete Gemiete e.V. Und als wir mit dem LIP vor Jahren angefangen haben, und gleichgeschlechtliche Liebe war zwar ein Thema, aber das wurde nicht direkt reingeschrieben worden. Und ich bin letztes Jahr für CSD-Schirmfrau gewesen, und dieses Jahr habe ich auch diese Aufgabe mit Ehre weitergeführt. Hoffentlich mache ich das auch weiterhin die nächsten Jahre. Und für mich ist das sehr wichtig, sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns sind da. Und wie du eben gesagt hast, Palisa, wir haben sehr viele Jugendliche bei unseren Organisationen, dass wir sie immer wieder auffangen, aber wir müssen sie auch weiterentwickeln lassen, und wir können sie nur begleiten. Und gleichgeschlechtliche Liebe ist das auch ein Thema. Und das muss, also ich wünsche mir auch so sehr, Ehrenamt und gleichgeschlechtliche Lieben auch als Querthema angesprochen werden sollte.
Ja. Vielen Dank für den Beitrag, was Sie hier gemacht haben. Ich denke, das ist notiert. Damit sind wir erstmal fertig mit diesem Programmpunkt, meine Damen und Herren. Vielen Dank an alle Akteurinnen und Akteuren auf dem Podium. Wenn Sie in allen Punkten nicht bis zu Ende zu Wort kommen konnten, bitten wir um Nachsicht dafür.
Entschuldigung, ganz kurz, darf ich noch ganz kurz was dazu sagen?
Ja.
Ganz kurz. Ich würde gerne noch ganz kurz zum LIP was sagen. Okay. Und zwar einfach zur Teilnahme einfach von anderen Leuten halt nochmal. Und zwar der LIP an sich, ich finde das Programm gut, aber es sollte andere noch mehr abholen. Ich finde, dass man das ein bisschen weiter tragen sollte, auch gerade über Kulturvereine und weitere MSOs, dass man das wirklich weiter verbreitet und vielleicht auch mal guckt, dass man, also jetzt nicht direkt attraktiver gestalten, aber für die Zielgruppen, die man noch erreichen möchte, dass man das vielleicht, der Plan muss ja nicht geändert werden, sondern wie er den Leuten vermittelt wird und wie offen er für die Leute vermittelt wird, dass sie auch daran teilhaben können und es ihnen vielleicht sogar mehr Bedeutung auch zugesprochen wird, dass sie vielleicht sogar Spaß daran entwickeln, daran mitzuarbeiten, ja, kann man auch sagen. Ist schwer, aber ist halt auch so ein Ding, weil manche haben halt auch die Interesse, aber wissen es einfach nicht so richtig. Und ich würde einfach auch sagen, dass man überhaupt erstmal die lokalen Zielgruppen checkt und auch vor allem sowas auch an die Schulen bringt oder Aufklärung betreibt einfach. Was bedeutet LEP? Was bedeutet das für die Leute? Und wie können wir einfach mehr zusammenkommen, um mehr daran zu arbeiten, um die wirklich wichtigen Lösungsansätze weiter zu verfolgen und weiter auszubauen? Und ich frage mich auch, bis wann soll denn der LIP endlich durch sein dann? Also gibt es ja diese Zeit, 2025, 2030?
2 Jahre.
Das wäre super, weil das heißt 2 Jahre Zeit, um auf jeden Fall noch viele Leute mit auf diesen Zug aufspringen zu lassen, um wirklich was zu bewirken. Je mehr Menschen es sind, ist einfach am besten. Und ja, das wäre eigentlich mein Teil dazu.
Vielen Dank. Lass mich weiter